D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Konstantin Zorowski, guten Abend. Was braucht man alles für einen Film oder eine Fernsehserie? Klar, das sind die Schauspieler, das sind die Kameraleute, das sind Beleuchter, die Maske, ein Regisseur, vielleicht noch das Catering, um die ganzen Leute bei Laune zu halten. Das sind in erster Linie aber auch die Drehorte, an denen man überhaupt ein Set aufbauen kann. Das sind Wohnungen, Häuser, öffentliche Plätze, Tiefgaragen, Industrieanlagen und vieles mehr. Und wie kommt ein Filmteam an diese Drehorte? Dafür haben sie einen Experten, der das hauptberuflich macht. Orte für Filme finden, Location Scouts nennt man diese Experten. Und wir haben heute einen hier, Rüdiger Jordan. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben aber noch einen zweiten Gast, den man als eine Art Kollegen von Rüdiger Jordan bezeichnen könnte. Er kümmert sich weniger um die Wohnungen und Restaurants und Schulen, in denen gedreht wird. Denn seine Aufgabe ist es, Filme und Serien mit den passenden Autos auszustatten. Wenn der Ermittler einen Hau drauf ist, dann bekommt er einen robusten Oldtimer verpasst. Und der eher spießige, seriöse Typ, der fährt einen Audi 100 Baujahr 92. Diese Autos und viele, viele, viele Autos mehr hat Markus Zimmermann im Angebot. Er betreibt ein Unternehmen, das sich Filmauto nennt. Markus Zimmermann, guten Abend.
Guten Abend.
Markus und Rüdiger, kennt ihr euch eigentlich?
Wir sind nacheinander am Set. Also er sucht das aus und wenn meine Autos kommen, ist er wohl schon weg. Wir haben uns jetzt gerade zum ersten Mal persönlich gesehen. Aber
ihr wisst jetzt nicht zufällig, dass ihr für dieselbe Serie oder für denselben Film gearbeitet habt.
Da bin ich aber sicher, dass das immer wieder so ist.
Das glaube ich auch, aber das hätten wir jetzt im Vorhinein tatsächlich mal recherchieren müssen, auf welcher meiner Straßen oder Garageneinfahrten mal deine tollen Autos standen.
Ja. Naja, ist ja nicht schlimm. Umso besser, dass es dann hier zu einem Zusammenkommen kommt. Mit im Studio meine Kollegin aus der Online-Redaktion, Susan Basakaya.
Hallo.
Du kümmerst dich wie immer um Facebook und Google Plus.
Genau, ich habe es im Blick. Da haben wir gefragt, also ohne Rüdiger Jordan und Markus Zimmermann läuft am Set erstmal nichts. Also wenn die nicht Vorarbeit leisten, dann kommt der Film halt nicht zustande. Und wir haben unsere Hörer gefragt, was sie gerne über Filmproduktionen wissen wollen würden oder über die Arbeit jetzt speziell unserer beiden Studiogäste.
Mhm. Genau. Wenn man noch mehr Fragen stellen will, wie und wo kann man das tun?
Genau, dann ist man entweder schon mit uns befreundet auf Facebook oder Google Plus oder man freundet sich mit uns an, die Radio Wissen. Und dann kann man gerne Fragen stellen und wir antworten drauf.
Und dann gibt es ja noch die E-Mail-Adresse.
Genau, redaktionskonferenz@dradio.de.
Also dann. Wenn ihr irgendwas wissen wollt vom Location Scout Rüdiger Jordan oder vom Filmautoverleiher Markus Zimmermann, dann immer her mit euren Fragen. Wir spielen das erste Lied und das hat Rüdiger Jordan mitgebracht, ne? Nämlich Eels, I Like Birds. Warum dieses Lied?
Das ist eine spannende Frage, weil ich mir manchmal vorkomme wie ein Ornithologe. Weil ich irgendwie in seltsamen Gegenden rumpirsche, um die seltene Villa mit alten Holzfenstern zu finden, so ähnlich wie den blaubrüstigen Kakadu im Urwald, den man eigentlich kaum zu Gesicht bekommt.
Eine wunderbare Musikherleitung. Also dann, Eels, I Like Birds. Ihr hört die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Und wir haben heute zwei Gäste, einen Location Scout und einen, der Autos an Filmteams verleiht. Markus Zimmermann, du bist zuständig für die Autos im Film. Gibt es eigentlich sowas wie eine Berufsbezeichnung für dich?
Autovermieter wäre vielleicht langweilig, ist auch mehr. Die Autos werden speziell vorbereitet für Filmaufnahmen. Die werden häufig auch doppelt, manchmal sogar dreifach besorgt, damit nichts schiefgehen kann und auch parallel gedreht werden kann. Ich bewahre die Autos auch auf über Jahre, damit immer für weitere Folgen benutzt werden können, damit man nicht wieder von vorne suchen muss. Und
sowas wie Sammler, Filmautoverleiher
das ist, vielleicht. Ja, es ist, besteht halt auch aus mehr. Das ist auch die Liebe dazu, führt überhaupt zu der Sammlung. Es ist nicht besonders vernünftig, weil die Plätze, also weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wohin damit. Und jeder neu angemietete Platz läuft nach kurzer Zeit wieder über. Hab aber auch das Problem, ich habe die Erfahrung zu oft gemacht, sobald ich irgendwas weggebe, dass das Telefon in dem Moment klingelt, genau das gesucht wird, was hier seit anderthalb Jahren sich die Räder platt steht. Deswegen traue ich mich nicht, irgendwas wegzuwerfen.
Du hast ja deine Hallen mitten in Köln. Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, ein bisschen rauszugehen?
Logistisch nicht machbar. Ich habe in der Regel 3 bis 5 Autos am Tag unterwegs. Vielleicht auch für 3 verschiedene Produktionen. Die meisten fangen morgens dann um 8 Uhr an. Und dann müssen die auch innerhalb von Köln schnell verteilt werden können. Alles, was weiter draußen ist, ist mit der Fahrer ist einfach nicht machbar.
Dein Unternehmen heißt Filmauto. Was ist denn da eigentlich dein Geschäftsmodell?
Gute Frage. Ja, wie gesagt, ich besorge für Produktion auf Anfrage Autos.
Wenn, du kaufst sie selbst?
Wenn was Spezielles gewünscht wird, was ich nicht habe. Oder halt, ich setze mich mit Außenrequisiteuren, wenn so ein Film geplant wird, setzen wir uns zusammen und dann wird überlegt, was könnte der Schauspieler fahren, was könnte der dann fahren. Und wenn der eine einen roten Wagen hat, dann muss natürlich der andere einen blauen haben. Dann wird überlegt, sind das Tagbilder, sind das Nachtbilder? Bei Nachtbildern sind die Autos komplett durch, dann immer wesentlich heller. Wird viel im Wald gedreht, dann sind sie schon mal auf keinen Fall grün. Und wenn BMW wieder so großzügig ist und die Autos umsonst dahinstellt aus Werbezwecken, dann darf ich keine BMWs anschleppen, sondern dann fahren die Bösewichte halt die Mercedes und so.
Du verleihst Autos, das habe ich doch jetzt richtig verstanden, in denen Schauspieler tatsächlich rumfahren, ne? Die stehen da nicht nur zur Kulisse.
In der Regel, einmal kommt es sehr häufig vor, dass das Auto einfach nur vor der Türe steht. Das zeigt, einmal der Mann ist zu Hause, die Frau ist zu Hause, brauchen wir gar nicht weiter zu erzählen. Und über dieses Auto, je nachdem, was es ist, wie es aussieht, wie es gepflegt ist, beschreibt das auch mit einem Blick, wofür man ganz viele Sätze bräuchte, den Charakter von dem Schauspieler. Das heißt, also so ein schwarzes Saab Cabrio sagt dann ganz klar, Rechtsanwältin, irgendwie locker und so weiter, ne? Oder einen Volvo mit einem Dachgepäckträger. Das sagt auch wieder was aus. Ne? Dann gehen wir häufig auch hin, da wird so einfach mal eine Türe in einer anderen Farbe beklebt, damit man denkt, oh, der hat kein Geld, der hat sich die letzte Türe im Schrottplatz irgendwo gekauft.
Wie kommt man dazu, ein solches Unternehmen zu gründen und aufzubauen und jetzt seit vielen Jahren zu betreiben?
Das hat sich einfach im Laufe der Zeit ergeben. Ich habe angefangen damit, neben dem Studium Mercedes zu restaurieren, teilweise auch gebrauchte Teile zu verkaufen. Und darüber hat sich dann halt eine kleine Sammlung ergeben, die dann hin und wieder mal von Filmfirmen angefragt wurden. Und mir hat das halt einfach auch Freude gemacht. Ich fand das immer eine schöne Sache, Sachen zu verleihen, was auch Sinn hatte, was dann auch die Autos dann rechtfertigte, weil es ja normalerweise, ich war damals 30, unsinnig ist, irgendwie so 10 Autos zu haben. Und und dann somit hatte ich den Kontakt dann auch gehabt und mir hat es halt einfach Freude gemacht, zuverlässig auf Wunsch irgendwas herzustellen und halt dann noch zu sehen, wie das dann benutzt wurde und alles immer, also meistens funktionierte.
Wie kam aber denn der Erstkontakt zustande zum Filmbusiness?
Ich weiß nicht mehr, was es jetzt genau war. Früher waren die Außenregisseure halt darauf angewiesen, entweder zu Händlern zu gehen, die das nicht hauptberuflich machten, oder halt auch private Leute anzusprechen, um überhaupt an Autos dran zu kommen. Das hat natürlich den Nachteil, dass man sich auch bei privaten Leuten kann immer schneller was dazwischen kommen. Die können auch schnell mal sagen, nee, bei dem Wetter natürlich nicht. Es war damals, glaube ich, mal Stadtklinik. Weiß nicht, ob das noch jemand kennt. So eine RTL-Sache. Die haben mal nach einem Mercedes gefragt. Den hatte ich zufällig da. Das war der erste Kontakt. Und dann relativ schnell war dann schon für Tom Gerhardt, das war ein Kinofilm, Ballermann 6, hieß das, glaube ich?
Ballermann 6, ja, ja.
Da fährt ganz am Anfang ein Osterei rum. Und das habe ich damals gebaut auf Basis von einem Suzuki Carry, wo man dann oben auch so das Ei abnehmen konnte. Wie, dann sah es so aus wie geköpft. Das hatte dann einen Unfall gehabt im Film. So war das, das war die erste große Sache, wo ich aber wirklich auch geschwitzt und geweint habe, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich anfangen sollte. Aber ich habe es halt angenommen und auch dann auch hingekriegt. Mhm. Und dann kam es auch dann, dass ich auch Spaß hatte, komplette Filme gerne zu machen. Da ich keine eigenen Autos hatte, habe ich mir die dann bei Freunden und den Eltern von den Freunden und Bekannten dann immer zusammen geliehen und dann auf den Film gestellt.
Bist du gut ausgebucht? Kann man davon gut leben?
Ich komme zurecht. Ich mache gern so Serien, die laufen, die so das ganze Jahr durchlaufen. Habe ich viel Freude dran, wenn ich die Leute auch gut kenne. Ich kann mich darauf verlassen. Ich kann die Autos da hinstellen, muss mir keine Sorgen machen, dass sie damit nicht gut umgehen.
Und aber die sind doch bestimmt auch versichert, ne? Also ich meine, es kann ja immer mal bei einer Filmproduktion irgendwie ein Kratzer dran kommen oder was.
Das muss man ganz klar sagen. Das sage ich auch jedem, der mir jetzt ein Auto leiht, was ich dann auf den Film stelle. Es kann immer was passieren. Es kann immer eine Lampe umfallen. Ich muss aber sagen, es ist mir noch nie passiert, dass ein Schaden nicht bezahlt wurde. Mhm. Also unglaublich, würde man jetzt sagen, aber es ist tatsächlich, wenn was war, wurde das gemeldet. Uns ist da was passiert, ein kleiner Kratzer, das. Haben wir einen Tagesbericht aufgenommen und machen wir.
Aber das ist ja das Mindeste. Ich meine, das ist ja eine professionelle Zusammenarbeit. Wenn jemand irgendwas kaputt macht und dir das nicht ersetzt, dann sagst du vielen Dank, nächstes Mal nicht mehr. Also mit euch arbeite ich nicht mehr wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das schon bei anderen Betrieben schon hinterm Geld herlaufen. Also Wie gesagt, ich bin ja auch froh darüber, dass es ist genauso.
Mhm, ne? Super.
Bist du der Einzige, der das macht hier in der Region? Oder weißt du noch von anderen?
Ich weiß noch von anderen. Es gibt noch andere.
Aber
vielleicht nicht in der Dimension.
Teilt euch das gut auf.
Sicherheit nicht. Ja, arbeite auch gern mit denen zusammen. Gerne schon mal größere Projekte. Das macht einfach Sinn, zusammenzuarbeiten. Mhm. Es gibt ja auch Sachen, die liegen mir mehr. Wie gesagt, das sind die Serien. Dann gibt es noch jemanden, der macht eher so größere Filme. Ich habe das nicht so gerne, wieder komplett neue Leute kennenzulernen. Oder die Situation kann ich nicht einschätzen. Kannst du da das Auto stehen lassen? Wenn ich da niemanden kenne, ist das für mich einfach ganz... Und ich bin darauf angewiesen, die Autos allein stehen lassen zu müssen, weil ich mehrere Sachen mache. Ich kann nicht auf ein Auto ganz darauf passen.
Was für ein Auto fährst du privat?
Ich habe kein privates Auto. Ich habe immer mal Lieblingsautos, das sind so Phasen. Das sind aber dann manchmal so kleine Kröten wie ein alter Fiat oder irgendwas, was mich gerade reizt. Irgendwie, das sind so Phasen. Das kann man schwer sagen.
Mhm. Rüdiger, was hast du mit Autos am Hut?
Ich fahre wahnsinnig viel Auto. Das habe ich als allererstes mal mit Autos am Hut. Wenn man sucht, dann zumindest ich das selten mit Bus, Bahn und Straßenbahn oder Fahrrad, weil ich doch oft auch ein bisschen außerhalb suchen muss und sehr viele Termine am Tag habe und der eine im Norden und der andere im Süden und der dritte wieder in der Mitte ist. Ich sitze 200 Tage im Jahr im Auto und fahre 40.000 Kilometer.
Mhm. Die eigentlich adäquate Frage an dich wäre ja gewesen, wenn ich Markus frage, welches Auto er privat fährt, wie du wohnst, wie deine Privatwohnung aussieht.
Ach, lange habe ich ziemlich normal in durchaus netten Altbauwohnungen gewohnt. Mittlerweile habe ich das Glück gehabt und lustigerweise habe ich die Wohnung noch nicht mal durch meine Arbeit gefunden. Wohne ich in einer gläsernen, klingt jetzt wahnsinnig großkotzig, in einer gläsernen Maisonette-Wohnung mit dem Blick direkt auf die Mühlheimer Brücke.
Nicht durch die Arbeit gefunden?
Nee, oder sehr indirekt. Also eine gute Freundin von mir, mit der ich seit vielen, vielen Jahren gut zusammenarbeite, die Filmproduzentin ist, wohnt im gleichen Haus und rief irgendwann an und meinte, Mensch, die Wohnung über uns wird frei, guck dir die mal an, da würde ich sofort selber einziehen, wenn ich nicht Kinder hätte.
Du bist Location Scout?
Ja.
Was genau ist das eigentlich?
Ganz altmodisch würde man sagen Motivsucher oder Drehortsucher. Das heißt, ich suche die Orte, an denen ein Film hinterher spielen wird. Und das ist von Film zu Film natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Meist ja nicht nur einer, sondern das sind 20 bis 60 pro Spielfilm, die ähnlich, wie du das eben über die Autos gesagt hast, die natürlich auch alle eine Aussage haben. Also das eine, ein Familienhaus, sieht mehr nach reichem Rechtsanwalt aus, das andere sieht eher nach alternativen Lehrer aus, das dritte nach Müllmann. Und dementsprechend suche ich dann Orte, die zum Drehbuch, zur Richtung, zum Stil des Films später passen sollen.
Wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
Ach, eine dieser krummen Quereinsteigergeschichten, wie so oft.
Wie alle beim Film.
Wie eigentlich fast alle beim Film, ja. Mittlerweile wird es ein bisschen besser, weil es ja jetzt doch auch den einen oder anderen Ausbildungsgang gibt. Tatsächlich für Location Scout nicht. Ich war ganz lange in der Produktions- und Aufnahmeleitung unterwegs, habe also Dreharbeiten organisiert und irgendwann die Budgets auch überwacht und fand das neben allem Spaß, den auch das macht, immer ein bisschen trocken, weil ich so wahnsinnig wenig mit dem Bild zu tun hatte. Man sah eigentlich durch meine Arbeit immer nur, dass andere schöne Bilder machen konnten, so, aber nicht eigentlich was von meiner Arbeit. Und weil ich aber auch vor vielen, vielen Jahren mal Kunstgeschichte studiert habe und mich immer für Architektur interessiert habe und so für regionale Geschichte und sowieso immer schon, weiß ich nicht, bei manchen Dingen relativ genau wusste, wo man das möglicherweise finden könnte, habe ich früher als Aufnahmeleiter, das war auch zu der Zeit noch relativ üblich, immer mal Motive mitgesucht. Damals gab es diesen, vor 15 Jahren gab es diesen Beruf eigentlich noch nicht, oder er wurde gerade in Deutschland erst erfunden, in Amerika gab es den schon länger. Und ich habe das immer wieder so mitgemacht in einem meiner anderen Jobs, wie auch die Szenenbildner damals gesucht haben und die Regieassistenten. Und dann habe ich mich vor, ach ja, gut 10 Jahren, ich mir überlegt, Mensch, wenn du einen großen Spielfilm als Produktionsleiter machst, dann bist du eigentlich immer nur so 5 bis 6 Monate im Jahr beschäftigt, weil man eben sehr früh anfängt, das ganze Team zusammenstellt, den ganzen Dreh begleitet, hinterher noch einen Teil der Postproduktion begleitet. Und da fast alle Filme irgendwie im Sommer gedreht werden, hatte ich den Rest des Jahres nichts zu tun. Ich habe immer genug zu tun, aber eigentlich keine Chance mehr, Geld zu verdienen. Und dann habe ich irgendwann mir überlegt, Mensch, mach das doch einfach. Da kriegst du vielleicht dann sozusagen in den Restzeiten sozusagen irgendwie auch noch ein paar ganz nette Aufträge, kannst noch ein bisschen Geld verdienen, das macht dir Spaß, du hast eh schon immer gerne alte Villen gesucht oder was man noch immer für architekturhistorische Recherchen. Und irgendwann lief das dann so gut, dass ich mir mittlerweile sogar aussuchen könnte, ob ich meinen alten Job noch mache oder nicht, weil es mich schon meistens durchs Jahr trägt.
Wenn du so viel zu tun hast als Location Scout und die ganzen anderen Location Scouts, die es gibt, die zum Beispiel im Bundesverband Location Scouts organisiert sind, dann frage ich mich als Nicht-Film-Interner, eigentlich müssten doch irgendwann alle Locations gefunden sein.
Das wäre schön und für mich wäre es doof, weil dann würde tatsächlich mein Geschäftsmodell zusammenbrechen. Es ist ein bisschen anders als bei Markus. Ich kann die Locations in dem Sinne meistens nicht aufheben. Wenn du mal irgendwie einen goldenen Audi hast und der wird 4 Jahre später wieder gebraucht, steht er in der Garage. Wenn ich irgendwie zweimal eine schöne Altbauwohnung gefunden habe, die genau 3,5 Zimmer und einen Gang in der Mitte und ein Bad mit, keine Ahnung, freistehender Emaille-Badewanne hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die 3 Jahre später so noch gibt, meistens nicht so wahnsinnig groß, weil dann entweder andere Leute drin wohnen oder die in der Zeit keine Lust haben, die oder keine Zeit haben, die wieder zu vermieten, oder auf der Straße davor eine Baustelle ist, oder der Regisseur sagt, nee, die Wohnung ist super, aber ich hätte doch lieber eine im ersten Stock, weil ich muss Scheinwerfer von außen aufstellen, die ist im zweiten Stock und der Blick gefällt mir auch nicht, das Haus gegenüber ist rosa. Es gibt ein paar Motive, die man sicher immer wieder verwenden kann, aber ganz viele auch nicht, weil die Anforderungen doch immer sehr speziell sind und sich die Stadt verändert, die Wohnungen der Menschen verändern, die kaufen mal neue Möbel, die renovieren, dann passt es einfach nicht mehr. Oder im Nachbarhaus ist irgendwie im Monat vorher eine Serie gedreht worden, dann kann man in die Straße auch erstmal nicht mehr gehen, weil sonst würden irgendwann alle anderen Nachbarn Sturm laufen. Dann fängt man halt wieder von vorne an. Oder es heißt schlicht und einfach, wir müssen die Szene aus logistischen Gründen in Düsseldorf drehen. Dann hat man zwar eine tolle Wohnung in Köln, die man anbieten kann, aber damit die Fahrerei nicht zu groß wird, muss man sich dann in Düsseldorf nochmal auf die Socken machen, um da wieder was Ähnliches oder Passendes zu finden. Und relativ viel, zumindest bei den Projekten, für die ich suche, suche ich Leerstand, weil man gerade in Wohnungen und Häusern auch gerne mal länger als 3-4 Tage ist und es nur relativ wenige Menschen gibt, die mal ebenso für 6 Wochen natürlich aus ihrem Haus oder aus ihrer Wohnung ausziehen möchten. Und dann suche ich Leerstände und gerade in Köln bleibt Leerstand nicht lange leer. Dann fängt man halt wieder von vorne an.
Wir spielen den zweiten Musikwunsch und der kommt von Markus, nämlich Massive Attack, Unfinished Sympathy. Warum dieses Lied?
Einfach nur schön.
Einfach nur schön. Die Redaktionskonferenz bei der Radio Wissen mit dem Location Scout Rüdiger Jordan und dem Filmautoverleiher Markus Zimmermann. Und Susan, wir haben Fragen bekommen.
Genau.
Bei Google Plus. Hast du es inzwischen wieder auf dem Schirm? Es war ja kurzzeitig abgestürzt.
Ja, es hatte sich abgemeldet. Jetzt habe ich mich sofort wieder angemeldet, damit ich, wenn das Lied vorbei ist, genau direkt loslegen kann. Und zwar fragt Andreas Rödel, in den USA gibt es Webseiten, wo man seine Location oder seine Wohnung als Filmlocation anbieten kann. Gibt es sowas auch in Deutschland?
Das gibt es in Deutschland. Also es gibt verschiedene Wege, wie man das machen kann. Man kann die Location Scouts in seiner eigenen Region ansprechen. Die unterhalten meist eigene Webseiten und bieten darüber dann an, dann aber natürlich unter ihrem Namen, was aber auch den Vorteil hat, dass nicht alle Produktionsfirmen immer direkt zu einem kommen und sondern dass sozusagen ein bisschen moderiert wird dann auch von einem Scout. In Nordrhein-Westfalen gibt es nur indirekt die Möglichkeit. Da gibt es eine große Location-Datenbank-Webseite der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen. Die füllen aber auch via Scouts mit Inhalten. Das heißt, da kann man sich als Wohnungsbesitzer nicht selber eintragen. Man kann aber natürlich mich oder die lieben Kollegen aus der Region anschreiben und wir übernehmen das dann und stellen die ein, stellen dann auch sicher, dass da nur seriöse Produktionsfirmen sozusagen anfragen und moderieren auch den Kontakt, falls mal was nicht ganz so glücklich läuft, was selten ist, aber natürlich mal vorkommt. Es gibt ein paar privat unterhaltene Webseiten, in denen man das einfach auch selber tun kann und tatsächlich gibt es auch ein paar Film-Commissions, wie die dann so schön heißen, in anderen Bundesländern, die sozusagen auch den Location-Gebern die Möglichkeit geben, sich da selbst einzustellen. Ich würde empfehlen, einfach die Scouts der Umgebung, deren Adressen sich auch wunderbar auf der Filmstiftungsseite finden lassen, denen einfach eine kurze E-Mail zu schicken und zu sagen, ich habe hier eine tolle Wohnung, habt da nicht Interesse, passt die für irgendeinen Film demnächst mal. Und dann kommt man in Dialog und wenn man dann will, bringen die dann sicherlich auch, ohne die Adresse zu nennen, damit auch die Privatsphäre und Diskretion der Eigentümer gewahrt bleibt, auch ins Internet.
Markus, gibt es das auch bei dir, dass Leute dich kontaktieren und sagen, also meine Karre, die würde ich super gerne mal im Film sehen, kannst du da nicht mal was machen?
Doch, ich bekomme sehr viele Zuschriften und leider ist auch das in ganz Deutschland verteilt. Das macht es ein bisschen schwierig. Aber wir sammeln alle. Und wichtig sind für uns, sagen wir mal, 3-4 Fotos, dass man erkennt, weil das alles nach Bildern ja ausgesucht wird. Und eine Kontaktadresse. Und dann legen wir so eine auf unserer Internetseite unter dem Bereich Freunde dann so Autos ab, die so hier in Köln sind. Und ansonsten haben wir immer eine Kartei, wo man dann auch Kollegen in Berlin, Hamburg, München aushelfen kann, wenn dort mal ein Auto gesucht wird.
Ja, ich habe ja Markus und Rüdigers Seiten schon verlinkt auf unserer Webseite. Ich schaue dann, dass ich nach der Sendung noch diese Location-Webseiten, dass ich dann nochmal nachfrage und die dann auch draufstelle, falls sich Leute dafür interessieren. Was mich jetzt persönlich noch interessieren würde, wenn ich jetzt meine Wohnung anbiete, wie viel Geld kriege ich denn dann dafür? Also ist das pro Tag und wie läuft denn das?
Das kommt ein bisschen drauf an, wie langfristig sozusagen diese Vermietung ist. Es gibt eine Faustregel, die auch unser Bundesverband sozusagen auf seiner Webseite angibt. Das ist eine Monatskaltmiete am Tag. Das
klingt erstmal üppig.
Das klingt erstmal relativ üppig. Das ist auch sozusagen die Verhandlungsbasis, bei der man immer erstmal anfängt. Ich muss allerdings auch relativ ehrlich sagen, es gibt auch nicht oder nicht alle Produktionen können das auch zahlen. Man kann schon sagen, hier in Köln, je nach Güte der Wohnung und auch je nach Größe, bekommt man für eine größere Altbauwohnung mit mehreren Zimmern in einer guten Lage, wo man viel machen kann, zwischen 800 und 1500 Euro am Tag.
Am Tag? Boah, das lohnt sich ja richtig. Aber wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, es werden ja manchmal 16 Stunden am Tag gedreht, dann kriegen ja meine Nachbarn unter mir die Krise wahrscheinlich, oder? Also ich meine, ich kann ja nicht sagen, okay, ihr müsst jetzt leise laufen oder nur in Socken rumlaufen oder wie ist denn das?
Das ist so ein bisschen das Problem. Natürlich geben sich Filmproduktionen mittlerweile wahnsinnig viel Mühe, das für alle möglichst ruhig und störungsfrei ablaufen zu lassen. Da wird auch nicht wild gebrüllt, wenn man durchs Telefon läuft, aber natürlich ist mehr los im Haus, als wenn sozusagen kein Filmteam da wäre. Da würde man lügen, wenn man sagen würde, das wäre nicht so. Das ist Aufgabe der Produktion mit den Nachbarn, wenn es soweit ist, ein paar Tage vorher zu reden und zu sagen, pass mal auf, wir sind dann und dann da, wir drehen eine Abendszene. Das kann auch ein bisschen länger dauern. Ich bin ansprechbar, wenn es wirklich viel zu laut wird, irgendwie, dann melden sie sich, dann sagen sie Bescheid. Dann gebe ich den Kollegen Bescheid, dass sie versuchen, ein bisschen ruhiger zu sein und auf diese Art und Weise sozusagen die Situation zu entspannen. Dass man 16 Stunden am Tag dreht, das kommt auch tatsächlich immer noch vor, auch wenn die neueren und auch etwas strenger angewandten Arbeitsschutzgesetze, Arbeitszeitgesetze das so nicht mehr zulassen. Aber das kommt natürlich vor. Das ist dann wirklich Sache des Motivaufnahmeleiters, da im Vorfeld mit allen auch zu reden, dass die zumindest vorher wissen, dass da was los ist. Und wenn man eine Nachtszene dreht und wenn man weiß, irgendwie, keine Ahnung, da fliegt auch noch der Gasherd in die Luft, es macht auch noch Lärm oder es gibt eine wilde Prügelei oder Schießerei, dann sollte man als Produktionsfirma auch so ehrlich sein, den Nachbarn das ein paar Tage vorher zu sagen und ihnen anzubieten, ihr könnt in dem Zeitraum auch ein Hotelzimmer nehmen oder irgendeine andere gute Lösung zu finden, dass nicht, wie man immer so schön sagt, hinterher ganz viel verbrannte Erde in dieser Straße, in diesen Häusern zurückbleibt.
Wie groß ist denn so eine Crew? Also das sind ja dann schon 15, 20 Leute, die da rumrennen in der Wohnung, oder?
15, 20 Leute ist schon wahnsinnig wenig. Also dann ist es schon irgendwie eine ganz, ganz kleine Produktion für, weiß ich nicht, Privatfernsehen im Nachmittagsprogramm. Ein Filmteam besteht im Durchschnitt aus 45 Personen. Wobei die nicht immer alle gleichzeitig in der eigenen Wohnung rumwuseln. Also so groß ist auch keine Wohnung, dass das passen würde. Aber so nacheinander arbeitsteilig sind die dann schon alle mal drinnen und wieder draußen.
Weil ich kann mir schon vorstellen, also dass bei den Autos seltener vielleicht mal was passiert, aber in der Wohnung, wenn man dann mit einer Kamera oder einem Dolly da irgendwie durch einen schmalen Gang will, dass man dann schnell mal einen Katscher wirklich im Schrank hat. Also
würde ich jetzt auch lügen, wenn ich sage, das kommt nie vor. Das kommt tatsächlich auch meiner Erfahrung nach seltener vor, als man das jetzt vielleicht als ängstlicher Wohnungsbesitzer oder Wohnungsbewohner so denken würde. Aber natürlich muss ich genau das Gleiche sagen wie Markus. Ich sage den Leuten vorher auch immer, es kann was passieren. Aber auch das ist durchaus versichert und auch da ist jede Produktion dafür haftbar, das hinterher sozusagen wieder in Ordnung zu bringen. Das passiert dann auch ganz oft, wird eine Wohnung sogar schon bevor die Filmleute dann allerdings aus optischen Gründen einmal durchrenoviert, weil die Farbe der Wände eine andere sein soll, als da wirklich ist. Und dann wird sowieso hinterher auch nochmal wieder zurückrenoviert, wie man es vorher hatte oder danach wieder haben möchte. Und im Rahmen dessen werden dann eventuelle Schäden dann auch behoben, beglichen. Da hat man nichts mit zu tun.
Das klingt super, das überlege ich mir echt mal. Wenn hier auch noch renoviert wird, ist es echt ein Deal.
Jetzt habt ihr ja schon viel erzählt. Die eigentlich wichtigen Dinge, die Referenzen, sagen wir mal, ihr befindet euch in einer Bewerbung. Ohne Referenzen geht ja heutzutage nichts, wie wir wissen. Die stehen noch aus. Markus, nenn doch mal bitte ein paar Beispiele. Wo kommen, in welchen Serien, in welchen Filmen kommen deine Autos zum Einsatz?
Ich denke mal, am bekanntesten dürfte vielleicht der Opel Diplomat sein, der bei dem letzten Bullen fährt. Das seit
Fernsehsender?
Auf Sat.1, montags. Sind gerade fertig mit den letzten Dreharbeiten. Ich habe die Staffel nicht gezählt. Aber ich glaube, seit 2007 läuft das unheimlich viel. Und mache ich auch sehr, sehr gerne. Das ist ein Opel Diplomat in grün mit so einem schwarzen Vinyldach. Und den fährt der Hauptdarsteller. Und der soll halt mega cool wirken. Tut er auch.
Dank des Autos.
Auch des Autos.
Hast du den ausgesucht?
Nein. Es standen mehrere zur Auswahl damals. Ich habe einfach Glück gehabt, dass es dieses Auto wurde. Es hätte auch ein Ford Capri stand zur Wahl, ein alter Manta. Aber ich finde, nichts passt so gut wie dieser jetzt über die Zeit. Finde ich einfach klasse. Ist also ein Bild, der Mann und das Auto, auf jeden Fall. Des Weiteren, Pastewka ist morgen der erste Drehtag. Der fährt einen roten...
Von der siebten Staffel?
Ich habe nicht mitgezählt.
Ich glaube, es ist die siebte. Ich kenne nämlich alle Folgen.
Ja.
Tatsächlich.
So, und morgen ist der Saab den ersten Tag wieder unterwegs. Die fangen morgen an zu drehen. Sehr viele Folgen auch. Ich habe es jetzt vergessen, aber außergewöhnlich viele Folgen jetzt. Mache ich auch sehr gerne, freue ich mich, weil dann natürlich auch andere Autos dann immer wieder dran sind.
Ich habe gelesen, der rote Saab für Pastewka wird sogar in mehrfacher Ausführung benötigt.
Ich habe ihn dreimal da. Er wird manchmal doppelt gebraucht. Es war letztes Jahr wurde gedreht. Da ist das Auto von der Straße abgekommen, über einen Grashügel geflogen und so weiter. Sollte nichts passieren. Ich habe dennoch zur Sicherheit den zweiten hingestellt. Und die waren so schlau und haben den tatsächlich benutzt. Und haben dieses eine Szene mit diesem Auto gemacht, wo nichts passieren sollte. Und es ist der Kotvögel abgerissen, die Stoßstange ab. Aber okay, es war kalkuliert und man konnte direkt mit dem anderen, mit dem Originalen weiterdrehen. Super wichtig. Und dann habe ich halt noch einen dritten in einem sehr, sehr schönen Zustand. Der ist fast zu schade für Film, wenn mal gar nichts mehr geht. Mhm. Soko Köln dreht auch dieses Jahr sehr viel, haben sehr früh angefangen. Mache ich auch sehr gerne. War früher ein Citroën DS in Blau mit einem weißen Dach. Und der Schauspieler ist gegangen, ein neuer gekommen. Und dann haben wir überlegt, was fährt der? Auch was Altes. Sollte natürlich jetzt kein blaues Auto sein wie der Vorgänger. Es sollte kein Franzose sein. Ist also alles ein bisschen anders. Und deswegen fährt er jetzt einen dunkelroten Mercedes-8. Ich glaube, jetzt das dritte Jahr. Und auch da sind natürlich dann die viele andere Fahrzeuge auch immer wieder dabei. Freue ich mich, dass, wie geht's weiter?
Dann kommt noch von dir das Taxi vom Vater des Kommissar Thiel, des Münsteraner Tatorts.
Ja, ganz genau. Das auch seit sehr vielen Jahren. Die drehen jetzt im April, Ende April ist da zwei Tage in Münster der Wagen. Ich glaube, die drehen drei Folgen mittlerweile, sehr viel im Jahr. Mache ich auch sehr gern. Kommt mal häufiger vor. Ich glaube, letztes Jahr war das, dann hat das Auto noch eine Anhängerkupplung gekriegt, weil der Vater irgendwelche Sachen ins Ausland exportiert hat. Und seitdem
stimmt,
hat das
Drogen.
sowas. Irgendwelche, der hat da Hilfe geleistet. Und seitdem hat es eine Anhängerkupplung.
Sehr gut. Rüdiger, kommen wir zu dir. Pastewka auch? Habe ich
Pastewka,
gesehen?
Pastewka auch. Letztes Jahr kamen die auf mich zu. Pastewkas Wohnung.
Die alte oder die neue?
Die neue.
In Marienburg, in dem Villenviertel.
Richtig, genau.
Tatsächlich.
Genau, das war ich sozusagen schuld. ansonsten aus dem Serienbereich kann ich nicht so viel Bekanntes anbieten, weil ich da relativ selten unterwegs bin tatsächlich. Was vielleicht im Moment aktuell dem einen oder anderen noch ein Begriff ist, der Film Hannah Arendt, der glaube ich sogar im Moment auch noch läuft. Für den habe ich gesucht.
Was denn?
Alle Motive, die in Amerika erscheinen, aber tatsächlich in Deutschland sind. Nur für die Israel-Locations in Jerusalem hatten wir einen sehr netten Kollegen von da, wobei ich damals auch da war. Aber tatsächlich irgendwie wirklich jeder Ort in diesem Film ist von mir gesucht und gefunden ansonsten.
Aber diese Wohnungen, sind das denn Leerstände? Du hast gesagt, dass du versuchst, darauf zu achten, dass es Leerstände sind?
Wenn man so lange irgendwo dreht, 6-8 Wochen, dann braucht man Leerstand. Das ist jetzt nochmal wieder ein Spezialfall gewesen. Hannah Arendt lebte ja in der Zeit, in der wir über ihr Leben erzählen, in New York. Das heißt, wir brauchten nicht nur eine Wohnung, die ein bisschen aussieht wie eine wundervolle Altbauwohnung in einem Skyscraper in New York, sondern die auch noch einen entsprechenden Blick bietet. Und der so toll Köln ist und so viel urbanes Flair Köln auch zu bieten hat, das findet man nun halt hier einfach überhaupt nicht. Aus diesem Grund und auch, weil wir, glaube ich, insgesamt 6 Wochen in dieser Wohnung sehr viele Szenen gedreht haben, haben wir uns in dem Fall entschlossen, die Wohnung in einem Studio nachzubauen komplett und durch Projektionen sozusagen, oder nicht durch Projektionen, sondern tatsächlich einfach durch bedruckte Prospekte vor den Fenstern dann auch den passenden Manhattan, Upper West Side, Riverside Drive Blick zu schaffen, der auch in die Zeit passte,
weil,
Anfang der 60er.
Ich frage, weil Philipp Mattes hier auf Facebook sagt, also wie zurückhaltend sind so Vermieter, wenn sie eine Villa oder einen Designerloft vermieten? Und er sagt, welches große Missgeschick gab es schon? Also hast du irgendwie eine Anekdote? Oder?
Ich habe das Gefühl, wir müssen Rüdiger nochmal einladen. Und dann reden wir nur darüber, wie es beim Dreh aussieht. Vielleicht kurz.
Gerne. Dadurch, also als Location Scout muss ich dazu sagen, wüsste ich tatsächlich meistens gar nicht, wie es beim Dreh aussieht, weil ich bin ja immer vorher schon wieder weg. Sobald die Orte da ist, mache ich schon wieder den nächsten Film. Das Drehteam kommt Wochen nach mir, aber weil ich nun schon 20 Jahre lang in unterschiedlichsten Positionen bei diesem Verein arbeite, kann ich dann natürlich schon ein paar Geschichten erzählen. Ach, Missgeschicke können eine Menge passieren. Also es kann einen Planungsfehler geben, die falsche Adresse steht auf der Tagesdispo und das Team steht an einer anderen Wohnung als da, wo eigentlich gedreht werden soll. Das ist so das Allerblödeste. Was so in den Drehorten passieren kann, ach, da möchte ich mich jetzt eigentlich gar nicht so ausbreiten. Das macht letztendlich irgendwie vielleicht potenziellen Motivgebern mehr Angst, als es sie ermutigt, das dann doch zu tun. Es sind aber schon Sachen passiert, wie, was weiß ich, dass ein Aquarium dann irgendwann umgefallen ist. Das sind blöde Dinge, die passieren. Da arbeiten Menschen, die stoßen mal was um, die machen auch mal einen Katschen.
Nicht so auf den Tisch hauen,
das kriegen wir alles mit. Ich bin zu beweglich, ich stell es schon fest. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr selten und das kriegt man hinterher immer sehr, sehr gut wieder in den Griff. Zu der eigentlichen Frage, die aber war, wie offen oder wie zurückhaltend sind Motivgeber, das ist so ein bisschen Typsache. Ich bekomme mittlerweile sehr viele Initiativangebote von Menschen, die sagen, Mensch, ich habe eine tolle Villa oder eine tolle Wohnung oder ein schickes Büro oder eine klasse Kneipe, wollt ihr hier nicht mal drehen? Ganz oft auch, nachdem die schon mal den Film da hatten und sagen, Mensch, das war klasse, das hat gut funktioniert, das hat Spaß gemacht. Das hat eine ganz gute Miete gegeben, klar, das ist immer ein gutes Argument. Biete ich das doch mal aktiv an, damit es vielleicht auch noch ein paar mehr Drehtage hier werden. Andere sind natürlich sehr zurückhaltend und reserviert. Das ist eine Privatsphäre, in die man da reingeht, wenn man in eine Privatwohnung, in eine Villa geht. Da ist es dann, oder da sehe ich es dann auch als meinen Job, erstmal Vertrauen herzustellen und den Menschen zu vermitteln, was da auf sie zukommt.
Aber deine Wohnung sieht ja anscheinend auch ganz toll aus. Hast du die schon mal benutzt?
Habe ich tatsächlich.
Ihr weiß ja, was damit passiert.
Nee, ich biete sie tatsächlich an. Ich war jetzt lustigerweise in der Köln-Ausgabe des SZ-Magazins und da ist sie auch wirklich A, abgebildet und B, steht da auch, mich kann man mieten, also nicht mich natürlich auch, aber vor allen Dingen meine Wohnung kann man mieten. Meine Wohnung ist sehr speziell, das heißt, die kommt nicht für jede Produktion in Frage und sie liegt auch noch bedingt dadurch, dass man eben, dass es quasi das Dach ist, sehr hoch, was viele Filmcrews scheuen, weil man da dann nur noch mit einem irrsinnigen Aufwand von außen Licht machen kann, was man meistens gerne möchte, damit man unabhängig davon ist, ob jetzt gerade eine Wolke vor der Sonne ist oder die Sonne wirklich also sehr hell scheint. Dadurch ist die nicht für jeden was, aber ich biete sie durchaus an.
Jetzt reden wir aber nochmal über Autos. Markus, die Autos, auf die du dich spezialisiert hast, wenn ich richtig informiert bin, sind ja Old- und Youngtimer, richtig?
Ja, im Film, also hauptsächlich sind es normale Autos, die noch was ausdrücken. Das sind jetzt keine Youngtimer, das sind einfach, die nicht alle gleich aussehen, sondern die halt noch einen Charakter erzählen können. Auch im Film ist ja, fährt ja, oder sagen wir mal, im wirklichen Leben fährt ja nicht jeder ein neues Auto, sondern so wie er halt kann oder möchte. Die Oldtimer ist so größtenteils natürlich auch Hobby und kommen dann gerne zum Einsatz, wenn so Filme gedreht werden, 60er Jahre, 70er Jahre und dann natürlich auf ganze Straßenzüge gestellt. Ne, dann immer wieder ausgetauscht, mal rumgedreht. Und dann kommen die Oldtimer. Ansonsten sind sie dann zu auffällig, als nur im Film aufzutauchen.
Aber hättest du jetzt auch, sagen wir mal, einen 5 Jahre alten VW Passat im Angebot?
Schwer.
Oder einen 4 Jahre alten Ford Fiesta?
Nein, hätte ich nicht. Aber in meinen Augen sieht einer, der 10 Jahre alt ist, auch so aus. Also immer noch modern. Also wir arbeiten noch mit Autos, die sind 15 Jahre alt. Die gehen durchaus noch als aktuelles Auto durch. So neue Autos kann man sich einfach gar nicht hinstellen. Das ist nicht möglich, weil die zu viel Wert verlieren, als dass man sie vermieten kann oder würde. Und es sind so viele Faktoren. Dann hat man die falsche Farbe. Es sind so viele Sachen, die es schwer machen, sich vorher was zu überlegen, was funktioniert und was nicht. Also kann man einfach, das ist unheimlich viel Glückssache oder auch Zufall. Es gibt Autos, die laufen und auf einmal ruft kein Mensch mehr an. Oder andersrum. Ne? Stehen 5 Jahre rum, ich denke, hat keinen Sinn, muss weg. Und dann geht's Telefon, auf einmal das Auto, ist das nur unterwegs. Beispiel, ich habe so einen aufgemachten BMW, der ist so ein Giftgrün, habe ich damals mal aus einer Produktion rausgekauft. Das ist so ein total verspoilertes Auto und ich dachte, den musst du haben, weil ich so oft danach gefragt wurde. Dem Zeitpunkt, wo ich ihn gekauft habe, keinen Anruf mehr über Jahre. Und jetzt hat er eine feste Rolle bei alles, was zählt. Und dann ist er jetzt mal bei den Anrainern und mal da. Keine Ahnung, warum auf einmal. Ne?
Musst du die Autos irgendwie technisch speziell aufbereiten für den Film? Oder müssen die generell irgendwie eine gewisse Ausstattung haben?
Es gibt viele Sachen, die einfach Sinn machen. Automatik macht Sinn. Dann braucht man sich nicht aufs Schalten konzentrieren. Sehr häufig hat man, dass Schauspieler also häufig gar keinen Führerschein haben oder auch wenig Erfahrung. Und dann ist halt schön, wenn es Automatik ist. Klasse ist auch, wenn es ein Viertürer ist, dann können hinten Ton, Kamera noch zusätzlich einsteigen, statt bei einem Zweitürer. Deswegen habe ich ausschließlich 4 Türer, wenn es eben geht. Schiebedach ist wichtig, um von oben einfach auch mal Licht reinzumachen. Glasdach reicht dann auch. Jetzt habe ich fast die
Frage. Ja, du hast ja die Frage schon richtig gut und ausführlich beantwortet. Das
habe ich vergessen.
Ist das der Grund oder sind das die Gründe, warum die Produktionsfirmen bei dir die Autos leihen und nicht zu Europcar oder Six oder zu wem auch immer gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal ein Auto gemietet von euch?
Ja, die Alternative zu Six zu gehen, ist halt die. Six hat ganz neue Autos. Das funktioniert in der Regel aus werbetechnischen Gründen nicht, weil das dann wie Schleichwerbung aussieht. Zum Zweiten kann man bei so einer großen Autovermietung noch nicht mal gewiss gesagt bekommen, was für ein Modell man überhaupt bekommt, geschweige denn, was für eine Farbe. Braucht man das Auto über einen Zeitraum von 6 Wochen 2-mal, einmal am Anfang und einmal am Ende, kann man das nur durchmieten, weil man kriegt sonst ein anderes in 5 Wochen. Und die Alternative ist halt zu wissen, also bei mir gibt es das ganze Jahr durch.
Du bist spezialisiert auf die Bedürfnisse des Films.
Ja, ich habe sie einfach da, die Autos. Ne? Die können sich darauf verlassen, die müssen nicht durchmieten, wenn sie den dann brauchen und dann ist er einfach da.
Baust du manche Autos um sogar für einen Film?
Ja, gerne. Also häufig, am häufigsten kommt, dass Autos völlig identisch gemacht werden müssen, weil die einmal zum Beispiel auf den Trailer kommen um Zeit zu sparen, kann man gleichzeitig aber auch mit dem anderen schon Fahraufnahmen machen. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber wenn Sie eine Stunde Zeit dadurch sparen, sparen die das ja für, er sagt es ja eben selber, für 45 Leute, die jetzt auf das Auto warten, dann macht das einfach schon mal Sinn, einen zweiten zu haben. Und deswegen werden die Autos dann gleich gemacht. Also es fängt dann mit den Sitzausstattungen und je nachdem, wie genau das sein muss, an. Ne?
Gibt es Modelle, die besonders gern genommen werden?
Es war eine lange Zeit, die Volvos, die 745er Kombis, die davor, die 245er, das scheint mir ein bisschen vorbei zu sein. Weiß nicht warum, vielleicht kommt das auch wieder. Kombis gerne, Passat-Kombis, da ist aber auch einer von 2003, geht durchaus als aktuelles Auto durch.
Aber warum Kombis gerade?
Weil es einfach zum aktuellen Bild passt, was im Moment rumfährt, fahren ja sehr viele Kombis rum. Also ein Passat Stufeneck sieht ja auch schon merkwürdig aus heute. Aber man kriegt auch immer mal richtig hinten Leute rein, Batterien rein fürs Licht und Kamera und so. Dann ist ein Kombi einfach praktisch.
Rüdiger, du nickst?
Im Zweifelsfall auch noch den Tonmann, genau. Das ist einer, also aus meiner Erfahrung einer der Gründe neben den optischen, erzählerischen, das ist ganz praktisch. Die Zuladung ist hoch, man kriegt alle Technik rein, man kriegt neben dem Regisseur und dem Kameramann irgendwie vielleicht auch noch den Tonangler hinten rein und manchmal muss man dann auch noch ein bisschen die Federung hinten verstärken, damit das auf Dauer dann auch alles funktioniert.
Welches Modell war noch gar nicht beim Film, das du hast?
Oh, das habe ich bestimmt vergessen.
Ich weiß die Antwort im Zweifelsfall.
Ich glaube, ein Pontiac Fiero war das. Was ist das? Ein sportliches Auto? Ein amerikanisches, kleines? Keine Ahnung. Ist noch nie gefragt worden.
Warum hast du es denn gekauft?
Ach, weil es so nett aussah und irgendwie sah so aus, als würde es Sinn machen. Vielleicht kommt die Zeit noch. Ist rot das Auto? Das ist schon mal schwierig. Also rot ist nicht, ist häufig für Kameraleute schwierig, wird dann abgelehnt. Das schließt das auch ein bisschen aus. Ist aber nicht immer so. Manchmal muss es ein rotes Auto sein, wie Mord mit Aussicht, der rote BMW zum Beispiel. Ist ja knallrot, ist ja so ausgesucht worden.
Ach übrigens, wo wir gerade beim Mord mit Aussicht sind, da gibt es ja noch den Audi 100 vom Kollegen von der Sophie Haas, vom Dietmar Schäffer. Ist der auch von dir?
Das ist ein Audi 80.
Ach, 80
sogar nur. Das ist ein goldener, eckiger Audi 80. Ja?
Ja.
Der ist von mir, richtig.
Ja, habe ich mir gedacht. Passt so in deine Sammlung?
Ja, das ist aber schon der zweite, genau. Ich habe mal einen zweiten besorgt für Stolberg. Der fuhr immer, nee, nicht Stolberg, ist Quatsch, Luther hieß das, ZDF. Das war ein Kommissar. Und der hat jetzt im Film ein Auto von seiner Mutter geerbt, das war ein goldener Audi. Für die nächste Folge brauchten die aus den eben gesagten Gründen halt zwei. Dann sind wir hingegangen, haben den Gott weiß woher geholt, diesen zweiten Audi, haben die zu dem ersten Drehtag beide hintereinander hingestellt. Kam der Schauspieler, hat sich die Autos angeguckt, sagte, nee, damit fahre ich nicht, ich will einen neuen BMW oder ich gehe aus. Ja, und dann war er raus.
Der Audi. Der Audi, nicht der Schauspieler.
Der Audi, der Schauspieler später.
Ja, wäre ja auch vielleicht eine Idee, ne? War das auch schon mal bei einer Location, dass ein Schauspieler gesagt hat, oh mein Gott, was ist das denn hier?
Nee, Gott sei Dank nicht. Und das wäre auch dann tatsächlich ein bisschen zu spät, weil der Schauspieler sieht dann tatsächlich, nachdem er in der Maske morgens war, dann das erste Mal das Motiv. Dann ist alles schon fertig. Wenn man dann sagen würde, nee, also Entschuldigung, hier drehe ich nicht, dann wäre das nur wirklich eine Katastrophe. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Kann mir auch fast nicht vorstellen, dass es passiert. Obwohl ich wahrscheinlich eines Besseren belehrt würde, wenn ich mal nach Amerika gucken würde, wo irgendwie ganz große Stars natürlich sich das eine oder andere herausnehmen dürfen, ja.
Gleich gibt es die Nachrichten mit Klaus Janssen. Vorher aber ein Lied und zwar Line of Fire von Junip. Idee-Radio Wissen, Redaktionskonferenz und wir haben wie viel sind wir? Fünf sind wir jetzt.
Zuwachs habt ihr bekommen.
Zuwachs, das Wort habe ich gesucht. Danke. Klaus Janssen von den Nachrichten, hallo.
Hi. Ja, Gott. Ich habe mal ein paar Nachrichten mitgebracht und zwar so die drei Top-News, wobei das die dritte News oder die dritte Nachricht eigentlich mehr oder weniger gerade erst reingekommen ist, beziehungsweise vor einer knappen Stunde hatten wir noch gar nicht on air. Und noch ein paar No-News, also Sachen, die wir nicht gemacht haben aus gutem Grund, die wir jetzt aber trotzdem erwähnen in der Sendung. Und warum wir sie nicht gemacht haben, kann ich dann auch erklären. Erstmal zu den Sachen, die wir gemacht haben. Also heute auch wieder ganz vorne war Zypern. Da ist der Finanzminister zurückgetreten, Michalis Tsaris heißt der oder hieß er jetzt, muss man sagen. Dem könnte man sozusagen Befangenheit vorwerfen. Das hat er wohl auch selber gemerkt. Der war nämlich erst vor wenigen Wochen ins Amt berufen worden, der Herr Tsaris, war aber vorher Amtschef bei der Pleitebank Laiki. Und diese Pleitebank wird jetzt halt momentan abgewickelt und da soll nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Es gibt seit heute eine Untersuchungskommission in Zypern, die aus drei Richtern besteht. Die soll genauer draufschauen, wie das, was da überhaupt passiert ist, ob vielleicht Gelder abgeflossen sind, bevor da Gelder gepfändet worden sind. Also das ist alles ein bisschen sehr undurchschaubar momentan in Zypern. Auf jeden Fall, der Finanzminister sagte, er kann das Amt nicht weitermachen und das hat auch der Premierminister bestätigt. Ja, das bleibt weiterhin spannend, wie es in Zypern weitergeht. Offenbar haben die Zyprer 2 Jahre mehr Zeit bekommen, um die Sachen umzusetzen, die jetzt von der Troika gefordert werden. Das heißt, sie können sich 2 Jahre mehr Zeit lassen, bis zum Beispiel Sachen verstaatlicht oder staatliche Sachen wieder privatisiert werden. Da ist also was gerade im Gange, was aber, wie gesagt, immer nur so eine Wasserstandsmeldung sein kann in Zypern, weil es ist, jeden Tag kommen da neue Sachen raus. Das will ich da nicht viel weiter drauf eingehen. Ähnlich ist es leider auch mit Nordkorea. Ja, da hört man jeden Tag auch wiederum neue Spitzen. Es geht da so ein bisschen hin und her. Kim Jong-un hat gesagt, Atomwaffen sind ein Garant für die nationale Souveränität. Das heißt, da soll eine Atomanlage, die vor ein paar Jahren runtergefahren worden ist, wieder raufgefahren werden. Jongbyon heißt die. Es ist unklar, wie lange das wiederum dauern kann, weil da ein Kühlturm abgerissen worden ist vor ein paar Jahren und bis der wieder aufgebaut worden ist. Aber naja, die Bedrohungslage geht hin und her. Die USA wollen da weitere Schiffe parken, Kriegsschiffe, um auf Nummer sicher zu gehen, vielleicht irgendwelche Raketen abzufangen und so weiter. Nordkorea geht also genauso weiter. Und das, was ich eben angekündigt hatte, was noch relativ frisch ist, die Vereinten Nationen haben einen Vertrag zum Waffenhandel, haben darüber abgestimmt und der ist angenommen worden. Was wunderbar ist, seit 7 Jahren versucht man das. Ein großer Erfolg, sagen alle, Amnesty International und so weiter. Wenn man in die Details guckt, klingt es dann leider nicht ganz toll. Wenn man gegen dieses Abkommen verstößt, gibt es nach wie vor keine Sanktionen. Außerdem ist das, was jetzt beschlossen worden ist bei der UNO, nochmal einzeln von jedem Staat, von jeder Regierung nochmal abgesegnet werden. Und wenn dann 50 Staaten dem zustimmen, dann erst kann das wirklich in Kraft treten, definitiv, dass es rechtlich ist. Und wie gesagt, ohne Sanktionen, falls man dagegen verstößt. Und dann klingt alles nicht mehr ganz so toll. Aber zumindest einige NGOs sind da begeistert, dass zumindest irgendwo es einen Fortschritt gegeben hat, dass irgendwas mal schwarz auf weiß stehen kann. Irgendein Staat hat gegen den Waffenhandel verstoßen. Also es geht schon bei der Pistole los. Also es geht nicht nur um Panzer oder großes Kriegsgerät, es geht auch um kleinere Waffen. Ein, zwei No-News kann ich auch noch nennen. Das war heute nicht so wahnsinnig viel. Der Körpermasse-Index soll einen starken Zusammenhang haben mit Herzkrankheiten. Das hat jetzt nicht total überrascht. Das haben wir deshalb auch nicht gemeldet. Das ist genauso, als wenn man älter wird, hat man ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Genauso wie wenn man halt dicker ist. Und das hat jetzt irgendein Wissenschaftler in BMC Medicine nochmal ergründet und veröffentlicht. Was wir nicht gemacht haben, wo wir so ein bisschen hin und her überlegt haben, war, wir haben es doch nicht gemacht, das türkische Außenamt hat sich besorgt gezeigt über die Wohnhausbrände in Deutschland. Und da ist auch immer so ein bisschen, die einen sagen, man sollte es machen, die anderen sagen, man sollte es nicht machen. Also das türkische Außenamt sagt, es habe in letzter Zeit verstärkt Brandanschläge gegeben in Deutschland oder Brände gegeben, wo türkische Mitbürger verletzt oder getötet worden sind. Und die sagen halt, da wird zu schnell ausgeschlossen, dass es sich um einen rechtsradikalen Anschlag handelt, wie wir das in den 90er Jahren hatten. Es ist ein bisschen schwierig. Es gibt dann wieder, der grünen Integrationsexperte hat dann gesagt, ja, das, die türkische Regierung würde das nur ausnutzen, weil man gut Stimmung machen kann, wenn man gegen Deutschland schießt, in der Türkei selber. Es geht also hin und her, deshalb haben wir gesagt, wir lassen die Finger davon. Das ist jetzt, es trägt ja nicht zur Sache bei, wenn wir da irgendwelche Details oder Argumentationen veröffentlichen, die Leute sollen das in Ruhe untersuchen und wenn dann die Ursache des Brandes feststeht, dann werden wir darüber berichten.
Klaus Jansen, vielen Dank für die News und No News. Und damit kämen wir zum Aerobic.
Ja, yeah, im Aerobic fließt heute eine Menge Alkohol. Also hörbar fließt er da. Und da wimmelt es jetzt über Liedern über Bier, Schnaps und Wein. Und zwei Songs passen aber nicht in diesen hörbaren Cocktail rein, den wir da gemischt haben. Und da solltet ihr jetzt mal alle genau zuhören und rausbekommen, wie die Titel dieser beiden Lieder sind.
Johnny Walker, jetzt bist du wieder da. Johnny Walker,
come on over, have some fun. The morning sun, look into the bright blue sky.
Sing, kleine Jägermeister, wollten gerne erben, damit es was zu erben gab, musste einer sterben. Wir haben Führer, die Nacht zum Tag gemacht. Ich nehme ein Frühstück, abends zu Nacht. You've been wandering out, you've got to take her out.
Ja, wisst ihr die Lösung, Markus, Rüdiger?
Also wenn ich mich nicht getäuscht habe, passt Kokain nicht so richtig gut in die Reihe und die Chiquita auch nicht. Das ist,
oh, du hast Kokain gesagt. Jetzt liegt natürlich ein böser Witz auf der Zunge.
Wieso?
Sagt man das nicht so? Kokain, Film, Branche, Business?
Naja, Jürgen Becker hat letztens in einem Programm so schön gesagt, mein Vater malt Bilder und riecht am Tisch. Also da gibt es, glaube ich, noch irgendwie ein paar andere Gewerke, bei denen das relativ verbreitet ist. Beim Film ist es gar nicht
Vielleicht
so.
Vielleicht ist es ja nur ein Gerücht.
Es gibt sicher ein paar Leute, ein paar Stars, die mit diesem, ich will jetzt nicht psychologisieren, aber mit diesem, ne, sehr bekannt sein, dann zwischendurch wieder nicht mehr so bekannt sein, nicht mehr jeden Tag am Set stehen, nicht mehr jeden Tag so weiter. Das Level an Intensität mit synthetischen Drogen aufrechterhalten. Ich kenne tatsächlich persönlich sehr, sehr wenige in der Branche, die damit zu tun haben.
Sehr löblich. Aber das war zumindest eine richtige Lösung, Kokain. Und das andere, Markus, hast du eine Idee? Das wäre gewesen kaltes, klares Wasser von Chicks on Speed. Ich schmeiß jetzt mal die digitale Lostrommel an. Also ich klicke mich hier durch die Einsender. Magst du vielleicht, Markus, Stopp sagen, damit wir den richtigen, also einen Gewinner losen können?
Ja.
Ich habe jetzt schon losgelegt, du sagst einfach Stopp.
Zum Beispiel jetzt, Stopp.
Jawohl, das ist eine richtige Lösung von Anna Carla. Und die hat von Eric Clapton Cocaine und Chicks on Speed kaltes, klares Wasser gesagt und gewinnt ein D-Radio-Wissen-T-Shirt. Jawohl.
Juhu, ein T-Shirt los. Mal wieder. Wir reden mit Rüdiger Jordan und Markus Zimmermann, einem Location-Scout und einem, ja, wie soll man sagen, Filmautoverleiher. Markus, von dir haben wir schon eine ganze Menge gehört, was dein Alltag auch so ausmacht. Wie dein Alltag aussieht, Rüdiger, das weiß ich noch nicht so genau. Rufen die Produktionsfirmen bei dir an und sagen, wir brauchen bis übermorgen eine Tiefgarage für eine Schießerei. Find mal was.
Ja, manchmal so kurzfristig, manchmal, und da bin ich immer sehr froh drüber, auch durchaus mit ein paar Wochen Vorlauf, damit ich irgendwie dann auch vielleicht zwischendurch nochmal zum Schlafen komme. Also meistens bei größeren Filmprojekten bekomme ich lange bevor der Dreh losgeht, 6 bis 12 oder 16 Wochen, das Drehbuch geschickt und mit der Bitte, das mal zu lesen, rauszuziehen, welche Drehorte es da geben soll. mich mal mit dem Szenenbildner und dem Regisseur zu besprechen, welche Richtung das stilistisch für die nehmen soll, auf was es denen ankommt, was die für Vorlieben hätten. Und dann fange ich an zu recherchieren, sowohl teilweise im Büro und mit dem Telefon, mir Tipps holend, in meinen eigenen Erinnerungen kramend, auch im Archiv natürlich, schauend, was es da gibt. Und den anderen Teil bin ich dann halt sehr viel unterwegs und schaue mir neue Orte an, die ich entweder im Internet vorher gefunden habe, die mir angeboten worden sind, wo irgendjemand mir den Tipp gegeben hat, Mensch, fahr da mal hin, sprich mal mit dem. Ja, dann mache ich Fotos und dann komme ich wieder zurück ins Büro, muss diese Fotos verschicken oder online stellen, damit sich die Kollegen vom Film das angucken können, zunächst mal digital. Und dann organisiere ich irgendwann für die dann Beteiligten, den Regisseur, den Kameramann, den Szenenbildner, den Aufnahmeleiter, eine Tour und gucke mir zu jedem Filmmotiv 2, 3 oder 4 Alternativen als mögliche Drehorte an. Und dann wird überlegt und ausgewählt, wo man es macht. Und wenn dann ich was gefunden habe, was passt, dann endet die Suche dann damit für mich. Ganz oft ist aber noch nicht für alles das Passende dabei oder der ein oder andere Ort ist aber genau an dem Tag, wo der Schauspieler, der da auftreten soll, nicht zur Verfügung, dann muss ich dafür noch eine Alternative suchen, was anderes, oder es gibt eine Verschiebung, eine Drehplanänderung, dann muss ich auch nochmal raus und los und versuchen irgendwie was anderes.
Ihr braucht doch auch eine Drehgenehmigung für viele Orte.
Man braucht eigentlich für alle Orte eine Drehgenehmigung, wobei ich da sozusagen immer nur die grundsätzliche Möglichkeit abklären muss. Das war früher mein Job als Aufnahmeleiter. Dann für den Tag X den Straßenbereich da und da alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Ich spreche halt mit den Eigentümern, ob sie überhaupt bereit sind, eine zu geben. Wenn es sich um Straßen, öffentlichen Grund handelt, spreche ich mit der Stadt, ob es grundsätzlich in dieser Zeitspanne, wo der Dreh angedacht ist, da und da irgendwelche Probleme gibt oder ob man da rein könnte oder nicht. Die Details muss dann der Aufnahmeleiter machen, wenn dann wirklich klar ist, dann und dann soll das und das passieren. Dafür bin ich meistens zu sehr im Vorfeld. Da ist einfach noch, auch planerisch noch nicht immer alles ganz, ganz klar. Es gibt aber natürlich auch die Anrufe, die du angesprochen hast. Hast du bitte mal bis übermorgen irgendwie noch eine Wohnung oder eine Tiefgarage oder irgendwie, keine Ahnung, einen Laden? Uns ist da was weggebrochen irgendwie oder der Schauspieler kann jetzt nur an einem anderen Tag, deshalb da können wir aber nicht in den Laden oder in das Café. Das gibt es durchaus auch schon mal kurzfristig.
Welche Drehorte sind denn besonders schwierig zu finden?
Besonders schwierig zu finden sind Drehorte, die gleichermaßen in einer vergangenen Zeit als auch in einem fernen anderen Land liegen. Also weil mittlerweile natürlich wahnsinnig viel renoviert worden ist, kaum mehr. Kaum eine Wohnung hat noch die alten, einfach verglasten Holzfenster mit den, was weiß ich, Messinggriffen oder was immer da dran war. Das ist nicht so leicht zu finden. Oder selbst wenn es dann diese Wohnung mal gibt, mit den passenden Fenstern noch, steht gegenüber ein Gebäude, das gerade vor 3 Jahren neu gebaut wurde. Dann hat man im Inneren der Wohnung zwar das Jahr 1950 wie eigentlich gesucht, nur wenn man aus dem Fenster guckt, ist man dann doch ganz klar im Heute. Das ist schwierig und sensible Bereiche sind natürlich schwierig. Also alles, wo es irgendwie besonders sauber sein muss oder besonders pietätvoll oder und in Kombination wird es dann manchmal ganz schön kompliziert.
Aber da eignet sich, glaube ich, der Osten ganz gut oder manche Ecken noch. Also ich habe ja in Dresden studiert und ich weiß, dass das Haus, wo ich gewohnt habe, das war unsaniert, das war ein wunderschönes Eckhaus und das war dann Kulisse im Film Der rote Kakadu, der, glaube ich, auch in den 50ern spielt, ja, oder so, genau. Richtig. Und dann, und mein Nachbar hat mir erzählt, dass eine Nachbarin, die ist dann auch als Statistin durchs Bild und hat dann gefragt, soll ich mich denn noch irgendwie umziehen? Und dann meinten die Ausstatter so, das ist ein bisschen ältere Frau, die meinten so, nee, das passt schon. Und da musste ich dann schon lachen irgendwie.
Die scheint ein sehr zeitloses Kleid getragen zu haben, auf jeden Fall. Nein, das ist natürlich, also wir sind da so ein bisschen, ich will jetzt nicht gerade sagen Leichenfledderer, aber wir Location Scout, wenn wir für historische Filme suchen, wir freuen uns, wenn wir in Gegenden suchen dürfen, wo es schon etwas länger leider etwas zu wenig Geld gab, weil da ist meist alles noch so stehen geblieben wie früher, ohne dass ständig irgendjemand mit Latexfarbe die Fassade neu anpinselt oder neue Plastikfenster reinmacht, weil die neueste Wärmeschutzverordnung das angeblich so sagt. Nur ganz oft müssen und wollen wir natürlich hier auch im Raum Köln drehen. Und dann ist es immer wunderbar zu wissen, dass es das in Dresden, Berlin, Chemnitz oder wo auch immer zwar gibt, aber hier gefunden werden muss. Mm.
Vorhin, das war gar nicht Line of Fire von Junip, da habe ich mich vertan. Das war Mascha Kreller, sagt man das so?
Kurella, sagt man, glaube ich, wenn ich das richtig weiß.
Fishing Buddies hieß das Lied. Jetzt aber spielen wir Line of Fire Junip. Wir sprechen heute in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz mit dem Filmautoverleiher Markus Zimmermann und dem Location Scout Rüdiger Jordan. Markus, gibt es eigentlich ein Auto, auf das du besonders stolz bist, das in einem Film untergebracht zu haben?
Es gibt kein spezielles. Es sind dann die, die ich mir eigentlich aus Liebe zu dem Auto gekauft habe. Und was dann irgendwie, das sind aber dann die alten Filme, dann doch da Verwendung oder da einfach immer wieder mal auftauchen darf.
Zum Beispiel?
Ich mag so kleine Fiats, so 850er Fiats, so eine Renault Dauphine von 55, kennt bestimmt auch der eine oder andere. Das sind nette Autos und da freue ich mich immer, wenn man die mal wieder bewegen kann. Das tut denen gut, wenn sie dann innerhalb von Köln mal zum Drehort gefahren werden. Ja, das sind die Sachen, das mache ich einfach furchtbar gern.
Berätst du auch, welches Automodell für welche Szene oder für welchen Charakter passen könnte?
Ja, das können die Szenenbildner besser als ich. Ich kann höchstens sagen, das geht aus den technischen Gründen. Macht einfach mehr Sinn, wir würden den nehmen oder den.
Kannst du sagen, welche Bedeutung Autos in Filmen so generell haben? Also mir fällt jetzt kein Film ein, wo nicht mindestens ein Auto irgendwie zu sehen ist. Oder vielleicht, Rüdiger, kannst du da auch was zu sagen? Braucht man das Auto, um Bewegung zu zeigen, um einen Szenenwechsel zu zeigen, obwohl man das eigentlich für die Handlung gar nicht bräuchte, aber einfach um zu sagen, so, jetzt sind wir woanders?
Ich denke, dass es erstmal darum geht, den Charakter zu beschreiben. Dass das die wichtigste Aufgabe ist vom Auto.
Tatsächlich.
Ja, um einfach mit einem kurzen Bild so, der ist so. Dann natürlich jetzt irgendwelche Fahrszenen, Fluchtszenen ist dann was anderes. Aber ich denke, dass das Erste ist. Und wie gesagt, da wo das Auto vor der Tür steht, da weiß man, der ist da und der ist da. Und der ist halt gerade nicht da. Das sind, wo er sagte, Bastefka, dieses, was du da besorgt hast in Marienburg, das hat so einen wunderschönen Garageneinfahrt. Und seitdem er dieses Haus benutzt in Marienburg, muss der Saab jetzt auch immer davor stehen. Das kommt mir ganz entgegen. Das war früher nicht so. Er hat eine Wohnung gehabt. Da fiel das nicht auf, ob er da war oder nicht. Aber jetzt gehört er einfach in die Einfahrt dazu, wenn man außen will. Vielen Dank.
Sehr gerne. Habe ich so auch nicht drüber nachgedacht, aber sollte ich vielleicht öfter mal dran denken.
Ja. Wunderbar. Rüdiger, wie wichtig ist eigentlich ein guter Drehort? Wenn du jetzt sagst, nicht so wichtig, ist eigentlich austauschbar, würde das bedeuten, dass deine Arbeit nicht wichtig ist. Das ist dir natürlich bewusst.
Ja, das ist mir durchaus bewusst. Und das, dann wäre es auch ein bisschen seltsam, warum immer alle dann doch so sehr viel Wert auf gute Orte legen, ähnlich wie vielleicht auch Wert auf gute Autos legen, weil sich darüber natürlich eine Filmzeit erschließen lässt, also in welcher Periode sind wir, sich ähnlich wie mit dem Auto da so ein Zeichensystem mit verbindet, wer ist die Figur, was hat die für Vorlieben, was kann die. Und diese Orte müssen natürlich auch noch eine ganze Menge können. Also man muss, weiß ich nicht, wenn im Drehbuch steht, irgendwie die Hauptfigur muss von links nach rechts gehen können und während sie noch auf dem Weg zum Schlafzimmer ist, sieht sie jemanden aus dem Bad kommen, dann muss dieser Ort so sein. Sonst funktioniert das Buch tatsächlich nicht. Und dann muss es noch bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen. Es darf da nicht so laut sein oder man muss überhaupt irgendwie da drehen dürfen. Man muss Licht machen können. Es muss allen gefallen. Also die Suche richtiger Orte ist nicht leicht und Orte sind dadurch, glaube ich, für den Film ziemlich wichtig. Weil auch wenn Szenenbildner diese Orte noch einrichten oder verändern und Kameraleute natürlich mit ihrer Arbeit, das, wie sie das abbilden, diesen Ort auch nochmal verändern können. Ich schaffe letztendlich mit dem, was ich suche und finde, eine Grundstruktur oder im Theater, ganz blöd gesagt, die Bühne für das, was dann später passieren soll. Und das aber eben mit möglichst viel Original-Charme oder Substanz, die sozusagen aus der Realität schon mitkommt, damit man nicht alles künstlich herstellen muss.
Ich fange jetzt schon mal an mit der Verabschiedung. Wir sind nämlich gleich am Ende unserer Sendung und wenn hier alles vorbei ist, dann werden wir noch ein Lied hören, das ich ausgesucht habe. Das ist von Lalo Schifrin, Shifting Gears heißt das. Und das ist von dem Soundtrack-Album vom Film Bullet aus dem Jahr 1968. Und man sagt von diesem Film, dass dort so die erste richtige spektakuläre Verfolgungsjagd zu sehen ist. Und dort wird ein Dodge Charger von einem Ford Mustang verfolgt. Markus, noch ganz kurz die Frage, hast du diese Autos bei dir im Programm?
Den Mustang, ja.
Ein Charger nicht.
Also Mustang sofort. Müsste ich etwas suchen. Ließe sich sicherlich auftreiben.
Alles klar. Markus Zimmermann, Filmautoverleiher und Rüdiger Jordan, Location Scout. Vielen Dank. Es war sehr interessant.
Wir danken.
Danke.
Es hat Spaß gemacht.
Das ist schön. Aus der Online-Redaktion war heute zu Gast Susan Basakaya, in der Technik Nastja Schwabska. Und mein Name ist Konstantin Zurawski. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.